wir auf Jesus getauft worden sind, in seinen Tod getauft worden sind. Doch die meisten von euch wissen das, was Paulus da schreibt, Römer 6, die Verse 3 und 4. In der Taufe sind wir mit Christus begraben und wie Christus auferstanden ist, so haben wir jetzt schon neues Leben in Jesus. Diese Stelle ist für unser Verständnis von Taufe ganz, ganz zentral. Der Mensch ist von sich aus nicht fähig zu Gott gekommen, weil unsere Schuld uns von Gott trennt. Weil Verletzungen, die wir durch andere Menschen erlitten haben, uns an Gottes Liebe zweifeln lassen und uns von Gott trennt. Weil wir nicht aus unserem eigenen Horizont ausbrechen können von alleine. All das nennt die Bibel Sünde. Und diese Sünde ist weg aus unserem Leben, diese Trennung von Gott ist weg, wenn Gott zu uns spricht, wenn Gott uns begegnet, wenn Gott in uns Glauben weckt und wir uns dafür entscheiden, ihm zu vertrauen. Diese Entscheidung, Gott vertrauen zu wollen, die bekennen Hannah und Melissa, die gerade nicht hier sind, aber hoffentlich gleich zurückkommen, heute öffentlich. Und das ist richtig gut, finde ich mega cool, dass die beiden diese Entscheidung heute für alle sichtbar machen. Die kommen wieder? Ah, alles gut. Sehr schön. All das erklärt Paulus im Römerbrief, die Kapitel 2 bis 6. Und danach sagt er, was das jetzt für uns bedeutet in den Kapiteln 7 und 8. Was das für uns bedeutet, dass wir der Sünde gestorben sind und in Jesus neues Leben haben. Dass wir wissen, wer wir sind. Dass wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Und Paulus schreibt da, wie das seine Art ist, eine ganze Menge zu. Und das, wovon ich glaube, dass ich es uns allen heute Morgen weitergeben soll, steht in Kapitel 8, die Verse 33 und 34. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will Hannah noch beschuldigen oder Melissa verdammen, dass sie nicht da sind? Es ist ja Gott selbst, der für sie eintritt. Und eins ist klar, Gott nicht. Gott wird uns nicht verklagen und Gott wird uns nicht verdammen. Und diese Sicherheit, diese Gewissheit, Gott ist auf meiner Seite. Gott wird mich nicht beschuldigen. Das ist das Erste, das wir entdecken, wenn wir neues Leben mit Jesus haben. Es ist vielleicht nicht immer zeitlich das Erste, aber von der Wichtigkeit her ist es das Erste. Keine Anklage, keine Trennung von Gott über unserem Leben. Wenn wir gleich taufen, dann tun da einige Menschen was, da handeln da einige Menschen. Die Paten werden hier vorne mit Melissa und Hannah nach vorne kommen und gucken, dass sie nicht zu nervös sind und ihnen beistehen. Die beiden werden ins Wasser treten und Ja sagen, voraussichtlich. Die Anna wird sie untertauchen und wieder auftauchen. Und wir als Gemeinde, Familie, Freunde, wir werden uns freuen und einfach eine gute Zeit haben. Das ist das, was menschlich passiert. Aber das Entscheidende bei der Taufe, das tut Gott. Wenn sie unter Wasser sind, dann nimmt er alles Versagen, alle Fehler, alle Sünde und vergräbt sie unter den Tiefen des Meeres. Dafür ist unser Ritual und unsere Form von Taufe nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir Glauben haben in unserem Herzen. Aber durch dieses äußerliche, symbolische Handeln wird Gott ein für alle Mal klarstellen, dass er mit Hannah und Melissa keine Probleme hat. Egal, ob sie mal an ihm gezweifelt haben, egal, ob sie mal gemein zu Mitschülern waren oder ob sie in Zukunft auch so richtig Scheiße bauen, Gott wird sie nicht beschuldigen. All das ist mit Jesus gestorben. Und in diesen Tod sind wir und werdet ihr getauft. In diesen beiden Versen, Römer 8, 33 und 34, da variieren die Übersetzungen. Und das tun sie nicht nur in der Wortwahl, das haben verschiedene Übersetzungen an sich, dass sie da variieren. sie variieren halt auch inhaltlich. Luther übersetzt, wie ich das gerade schon vorgelesen habe, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus ist hier, der gestorben ist, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Gott ist hier, der gerecht macht. In der Elberfelder Übersetzung liest man, Gott ist es, der rechtfertigt. Rechtfertigt, gerecht machen, das ist relativ gleich. Gott ist es, der gerecht macht. Und von dem Griechischen, Theos, Ho, Dikaion, ist beides möglich. Man muss irgendwie was ergänzen, wenn man aus diesen griechischen drei Wörtern übersetzt. Und die Elberfelder Variante, Gott ist es, der rechtfertigt, das ist eine solide, sichere Übersetzung, beziehungsweise Auslegung. So darf man das machen. Und es gibt aber da einen Satz mit relativ wenig Informationsgewinn. Gott ist es, der rechtfertigt. Gott ist es, der uns gerecht macht. Ist gut, solide, aber das hat Paulus im Römerbrief schon zigmal erwähnt. Die lutherische Variante ist da etwas gewagter im sprachlichen Übersetzen. Durchaus noch im Bereich des Zulässigen, aber auf etwas wackeligem Grund. Gott ist hier. Gott ist hier, der gerecht macht. Es ist nicht nur Gott, Gott ist hier. Und ob für dich Gott einfach nur ist oder ob er für dich heute Morgen hier ist, das ist, glaube ich, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Du kannst diesen Gottesdienst besuchen und heute Nachmittag, wenn du zurückschaust, sagen, ach, das war nett. Sowas zu sehen mit zwei so jungen, hübschen Mädchen und die Musik war erträglich, die Gemeinschaft war nett, der Prediger hat sich zumindest Mühe gegeben, es war nett. Du kannst dich hier entspannt zurücklehnen, beobachten und sagen, es ist Gott, der rechtfertigt, ein solider und sicherer Gottesdienstbesuch. Du kannst aber auch diesen Gottesdienst besuchen und heute Nachmittag sagen, Alter, krass, Gott war da. Gott war hier. Ich habe Gott erlebt. Im Zeugnis von den beiden Mädchen, in der Gemeinschaft, im Lobpreis, vielleicht sogar in der Predigt. Gott war da. Vielleicht etwas gewagter, nicht nur zu beobachten, sondern dein Herz zu öffnen und in allem, was du siehst und hörst und singst und sagst und betest, versuchen zwischen den Zeilen zu lesen, dass Gott hier ist. Und ich bin überzeugt, heute brauchen wir nicht zwischen den Zeilen zu lesen, um das zu bemerken. Gott ist hier. Gott ist hier, der rechtfertigt. Was heißt das, dass Gott rechtfertigt? Nun einerseits, dass Gott die Auserwählten Gottes nicht beschuldigen wird, um wieder zu unserem Text zu kommen. Aber das heißt noch mehr. Luther hat diese begriffliche Rechtfertigungslehre geprägt mit dem Bild, dass meine Gerechtigkeit, die eigentlich vollkommen Ungerechtigkeit ist, von Gott genommen wird und mit der Gerechtigkeit Jesu getauscht wird. Meine Ungerechtigkeit wird weggenommen und Jesus gegeben. Jesus' Gerechtigkeit wird mir gegeben. Und egal, was ich tue, das legt nicht fest, wer ich bin, sondern dass ich Jesu Gerechtigkeit habe. Egal, was ich tue, Gutes oder Schlechtes, das macht nicht aus, wer ich bin, sondern die Gerechtigkeit, die Gott in mich gelegt hat. Wie Gott mich sieht, dass ich weiß, dass ich Gottes geliebter Sohn bin. Und deswegen wird mich nicht nur Gott nicht verdammen, sondern auch meine lieben Brüdern und Schwestern in Christus nicht. Weil meine Ungerechtigkeit und Jesu Gerechtigkeit getauscht wurden. Das klingt jetzt noch ein bisschen theologisch abstrakt. Den einen gefällt das, den anderen weniger. Um das ein bisschen bildlich herunterzubrechen, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Das war so. Vor einigen Wochen, ich glaube so 8, brauchte ich ganz dringend 2 Bretter, 20 mal 40, um eine neue Abdeckung für unsere Fritteuse zu basteln. Dort hinten haben wir eine sehr schöne Garage, wo ein paar Sachen, ein paar wenige Sachen ordentlich gelagert werden. Also eine Tiefkühltruhe und die Ranger-Sachen im Wesentlichen und, weiß nicht, 40 Kisten, 2 Kühlschränke, kaputter Kicker, 15 Bierzeltgarnituren, 100 Liter Öl für schlechte Zeiten, ein bisschen Müll und Holzreste. Von diesen Holzresten habe ich mir dann ein Brett genommen und das sehr präzise zugeschnitten und war recht zufrieden damit, dass es auf Anhieb perfekt gepasst hat. Vorgestern haben dann Manuel, mein Kollege im Vikariat, und unser Seniorpastor Tim dieses hübsche Taufbecken aufgebaut. Und die müssen irgendwas falsch gemacht haben, weil da war ein Loch von 20 mal 80 Zentimeter drin. Das ist die Geschichte, wie Jesus unser Taufbecken kaputt gemacht hat. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Okay, natürlich hat Jesus das nicht selber kaputt gemacht. Und den Teil der Verantwortung, dass das wieder in Ordnung kommt und irgendwie einzusehen, dass das doch meine Schuld war, dass es wieder repariert wird, den trage ich. Aber die Schuld, dass es kaputt gegangen ist, die ist in genau dem Wasser ertränkt worden. Ans Kreuz genagelt und weg. Und das Gute ist, der Vorgang ist skalierbar. Das funktioniert bei so einem banalen Ding wie einem Brett. Das funktioniert aber auch bei ernsthafter Schuld. Schuld, die Beziehungen zerstört, die Menschen verletzt, die Partnerschaft zerstört. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wir wollen es nicht. Die Verantwortung dafür, Schuld einzugestehen, Schuld abzugeben und Dinge wieder zu reparieren, soweit es möglich ist, die bleibt bei uns und die kann je nach Situation ganz unterschiedlich aussehen. Die kann schwierig sein, die kann aber auch befreiend sein. Aber Anklage und Strafe haben wir nicht zu fürchten. Weder von Gott noch von unseren Geschwistern. Und in diesem konkreten Fall wurde ich auch meiner Wiederherstellungsverantwortung beraubt, weil Manuel und Tim das kurzerhand selbst repariert haben. Das ist die Gemeinschaft, für die Hannah und Melissa sich entschieden haben. Das ist die Gemeinschaft, wo Dinge nicht nachgetragen werden, sondern wo einer die Lasten des anderen trägt. Und damit meine ich auch die Gemeinschaft, die wir hier in der CGS haben, aber vielmehr die Gemeinschaft von allen in Christus. Also, Gott wird die Auserwählten Gottes nicht beschuldigen und nicht verdammen. Und die anderen hier werden es auch nicht tun. Wie ist das mit mir selbst? Wie ist das mit dir selbst? Weil ich bin doch eigentlich nicht gut genug, Pastor zu sein. Dafür habe ich viel zu wenig Leidenschaft für das Reich Gottes. Dafür bete ich zu wenig. Dafür bin ich zu unehrlich, habe zu viel fleischliche Begierden und viel zu wenig Liebe. Einfach nicht gut genug. Vielleicht ja nicht mal, um zu Christus zu gehören. Könnte man denken. Würde auch stimmen, wenn es Gott nicht gäbe. Aber Gott ist hier. Und Gott macht gerecht. Und dass Gott gerecht macht, das ist gleichbedeutend. Es ist, heißt genau das Gleiche, dass Gott mit seinem Heiligen Geist in uns wohnt. Rechtfertigung heißt, der Heilige Geist lebt in mir. Und Gottes Geist bezeugt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Das steht so im Römer 8, Vers 16. Dass wer wir sind, nicht an uns hängt, sondern an Gott. Und er bezeugt es uns, uns ganz persönlich. Ich weiß nicht, wer von euch so Selbstzweifel kennt, nicht gut genug zu sein, dass du nicht gut genug für andere bist, vielleicht sogar nicht gut genug für Gott. Frag Gottes Geist, er wird dir sagen, du bist gut genug. Du bist gut genug für Gott und Gott hat die allerhöchsten Ansprüche. Das heißt nicht, dass alles, was wir tun, gut ist. Wir haben Fehler. Aber wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will sie anklagen? Niemand. Gott nicht, anderen nicht, ich mich selbst nicht. Denn wer das tut, der legt sich mit Gott an. Der legt sich mit Gott an, der freispricht. Der legt sich mit Gott an, der hier ist und gerecht macht. Und der legt sich auch mit Jesus an, der hier ist, der gestorben ist, auferweckt ist, zu Rechten Gottes ist und für mich eintritt. Das will keiner. Auf den T-Shirts der beiden Mädels hier steht decided, entschieden. Sie haben sich entschieden, diesem Gott nachzufolgen. Diesem Jesus nachzufolgen, der für sie eintritt. Das ist mega gut. Richtig gut. Nice. Und ich glaube, es sind Menschen hier, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben. Und das ist vollkommen okay. Und ich möchte euch ermutigen, wenn Hannah und Melissa gleich davon erzählen, wie Gott ihnen begegnet ist und wie Gott ihnen begegnet, dann lasst das euch auf euch wirken und nehmt das ernst als ein Zeugnis von zwei jungen Menschen, die wahrscheinlich viel überzeugender sind als ich dabei. Und wagt es, Gottes Gegenwart zu suchen, heute Morgen. Wagt es, auf die Probe zu stellen, ob Gott für dich hier ist, heute Morgen. Im Gebet, in den Liedern, in dem Moment der Taufe. Und wenn Gott dir begegnet, wenn Gott da ist, dann trau dich zu entscheiden, mehr davon zu wollen. An Gott dranbleiben zu wollen, Gottes Liebe tiefer erleben zu wollen, Gott nachfolgen zu wollen. Denn, Römer 8, 31, was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie sollte er uns mit Jesus nicht auch alles andere schenken? Wer will die Auserwählten Gottes verklagen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Peinlichkeit, Gefahren, Gewalt? Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Jesus, wir wollen dir danken, dass wir hier feiern dürfen. Und wir wollen dir danken, dass du mit uns feierst und dass du es nicht aus dem Himmel, aus der Ferne tust, sondern dass du genau hier bist. Und wir bitten dich, dass du deinen Geist jetzt noch tiefer ausgießt, dass du jeden Einzelnen berührst, der hier ist und das in unser Herz sprichst, dass wir sind, wer du sagst, wer wir sind, deine Kinder, dass wir wissen, du trittst für uns ein. Amen.